Noch vor wenigen Jahren galt Holz als grüner Brennstoff, als CO2-neutral und erneuerbar, danach wachsend. Das Blatt hat sich gewendet, inzwischen ist der gemütliche Kaminofen in Misskredit geraten, Feinstaub verringert die Lebenserwartung, es werden laut Umweltbundesamt neben CO2 auch Lachgas, Stickoxide, organische Kohlenwasserstoffe wie polycyklisch-aromatische Kohlenwasserstoffe, PAX, und bei unvollständiger Verbrennung Kohlenmonoxid frei. Dazu kommen Aldehyde, Alkohole, Carbonsäuren und verschiedene Typen von Aromaten, die sich auf Gase und feste Teilchen verteilen. CO2-neutral soll Holzbrand angeblich auch nicht sein, weil das Nachwachsen schließlich einige Jahre dauert. Ist Heizen mit Holz also wirklich so schlimm, wie es zum Beispiel in einer Artikelüberschrift im Dezember hieß? Zunächst einmal. Verbrennung ist niemals sauber, es sei denn, man verbrennt Wasserstoff mit reinem Sauerstoff. Dann kommt im Idealfall nur Wasser heraus. Aber 26,3% unserer deutschen Heizanlagen verbrennen Öl, 49,4% Gas. Sogar Kohle wird bei 1% der Haushalte noch verbrannt. 10 Kilogramm gibt's bei Amazon für schlappe 19,99 €. Es sollte doch sofort einleuchten, dass es momentan besser ist, heimisches Holz durch den Kamin zu jagen als fossile Braunkohle, teuer importierte Heizöle oder Erdgas. Vor allem dann, wenn diese Brennstoffe direkt oder auf Umwegen aus Russland kommen. Voraussetzung ist natürlich, dass es kein Holz aus Überseeplantagen ist, für die ökologisch wertvoller Regenwald abgeholzt wird. Und auch kein Edelholz, das eher für den Möbel- oder Holzbau geeignet wäre. Was bitte ist gegen Holz aus dem eigenen Garten, dem Gemeindewäldchen oder Park zu sagen? Dank der Klimakrise fallen im Herbst nicht nur die Blätter. Äste brechen ab und vertrocknete Bäume fallen, es liegt also genug Brennstoff herum. Dieses Holz soll aber liegen bleiben, Humus bilden und im Sommer als Feuchtigkeitsspeicher dienen, heißt es. Damit sollen die Wälder zur Kohlenstoffsenke werden, das heißt der Atmosphäre summa summarum CO2 entziehen und dieses im Holz dauerhaft einlagern. Dabei ist es doch so, das Totholz verrottet im Wald, dabei wird die gleiche Menge CO2 frei, wie wenn es im Kamin verfeuert wird. Nur, in letzterem Fall wird die Bude warm, im ersteren Fall nicht. Um die Klimakrise aufzuhalten, müssen sowieso ganz andere Mittel ergriffen werden, dazu brauchen wir negative Emissionen wie durch den EcoSaver. Dazu siehe den entsprechenden Blogbeitrag. Da wird über den zunehmenden Holzklau gejammert. Eher sollte man über eine Eigentumsreform nachdenken, die es vorübergehend, wenigstens in Krisenzeiten wie diesen, Einzelpersonen erlaubt, Fallholz bis zu einer gewissen Dicke und Menge aus jedem Wald mitnehmen zu dürfen, ohne gleich kriminalisiert zu werden. Eigentum verpflichtet steht im Grundgesetz und dies ist genau so ein Fall. Das Holz aus dem Wald gleicht soziale Ungerechtigkeiten aus, stillt das menschliche Bedürfnis nach Wärme und stärkt sogar die deutsche staatliche Souveränität. Längst ist nicht ausgemacht, dass altes Holz im Wald wirklich so ungeheuer ökologisch wertvoll ist. In trockenen Sommern, wie seit 2018 in Berlin-Brandenburg, liegen nur knochentrockene Äste herum, speichern auch die halb verrotteten Stämme kein Restwasser mehr. Das kann im Juli, August jeder selbst in den Kiefernwäldern nachprüfen. Stattdessen steigt durch Hitze und Trockenheit die Waldbrandgefahr. Regelmäßig gehen Dutzende Hektar Wald in Rauch auf. Da soll doch niemand behaupten, dieser Rauch sei ökologisch besser als der aus dem Kaminofen. Im Gegenteil steuern die weltweiten Waldbrände erheblich zur Klimakrise bei. Auch hier könnte man sagen, bei Waldbrand wird genau das CO2 frei, das die Bäume bisher gespeichert hatten. Nur, dass die Wohnungen davon im Winter nicht wärmer werden. Wenn also das trockene Totholz zum Teil aus den Wäldern verschwende, hilft das nicht nur den Menschen, sondern verringert logischerweise die Waldbrandschäden. Wenn weniger Holz im Wald herumliegt, werden dort bei einem Waldbrand auch weniger CO2 und Feinstaub frei. Zugleich wird der Schaden für die Atmosphäre geringer, denn wer mit Holz heizt, verzichtet ja in gleichem Maße auf den Einsatz anderer, überwiegend fossiler, Energieträger. Wohingegen bei einem Waldbrand alles nutzlos, sinnlos und sogar schädlich vernichtet wird. Zugegeben, eine allgemeine Ersatzlösung ist die Holzheizung nicht. Frei nach Paracelsus, die Dosis macht das Gift. In einer Situation, in der wir um energiepolitische Unabhängigkeit ringen, sich die Preise für Gas, Öl und Strom verdoppeln oder vervielfachen, wir für Milliarden Euro LNG-Terminals bauen, um fossiles Tankergas aus den USA und andernorts zu importieren, kann ein gewisser volkswirtschaftlicher Holzanteil aber doch auch seinen kostendämpfenden Beitrag leisten. Solange wir nicht genug Strom aus Solaranlagen und Windrädern haben, stattdessen Kohlekraftwerke wieder hochgefahren werden, macht doch auch eine elektrische Heizung keinen ökologischen Sinn. Und gerade den Menschen in ländlichen Gebieten, die es nicht so dicke haben, bietet sich mit Holz vielleicht noch eine kostengünstige Heizalternative in diesem Kriegswinter. Freuen wir uns doch darüber, dass die Deutschen Initiative zeigen, statt zu beklagen, dass viele nun den Holzbrand wieder für sich entdecken und die Luft verpesten. Ist doch viel besser, es finden sich pragmatische Lösungen, als dass wir die Heizung ausstellen und deprimiert mit Bademantel im Bett liegen, weil alles andere entweder zu teuer oder verboten ist. Deutschland ist Weltmeister. Nicht im Fußball, aber bei der German-Angst, bei Bürokratie und Engstirnigkeit. Bedenkenträger allerorten verhindern pragmatische Lösungen, mit denen das Land vorwärts käme. Statt dem Holzbrand für die Länge von einigen Wintern auch aus sozialen Gründen den Weg zu ebnen, um die Energiekrise abzumildern, stehen in Kürze weitere gesetzliche Verschärfungen an. Öfen, die vor 2010 errichtet wurden, müssen gemäß Bundesemissionsschutzgesetz ab 2025 stillgelegt werden, wenn sie bestimmte Grenzwerte in der Abluft nicht einhalten. Dies soll man mit Bescheinigungen des Herstellers nachweisen. Ein schöner italienischer verkachelter Ofen, der 2004 in Betrieb ging, muss also verschrottet werden, weil sein Hersteller längst nicht mehr existiert? Nein, es gibt eine behördliche Alternative. Man kann die Schornsteinfeger-Mafia mit der Abgasprüfung beauftragen, das kostet etwa 100 Euro. Falls die Abgaswerte überschritten werden, kann man einen Filter einbauen, der kostet weitere etwa 2000 Euro, wenn nicht sogar der ganze Schornstein neu errichtet bzw. neu mit einem Edelstahlrohr ausgestattet werden muss. Ein neuer Ofen wird empfohlen, das sei gegebenenfalls billiger. Vielen Dank für diesen super Tipp, die Ofenhändler freuen sich über satte Umsätze. Ein Schlupfloch gibt es im Bundesemissionsschutzgesetz eventuell. Heizt der Ofen als einzige Quelle einen einzelnen Raum und ist nicht zu groß, ist er möglicherweise als Einzelraumfeuerungsstätte einzustufen, für welche die neuen Grenzwerte nicht gelten. Die Bürokratie beherrscht nun auch diesen Bereich und es eröffnet sich ein weiteres Betätigungsfeld für den armen Endverbraucher, der jetzt auch hier für Dinge kämpfen darf, die bis vor kurzem noch einfach und selbstverständlich waren. Die vorgeschriebene Messung nach dem Bundesemissionsschutzgesetz ist bei Holzhöfen eher ein schlechter Witz. Wird kurz nach dem Anfeuern gemessen, ergeben sich naturgemäß andere Werte als nach einigen Stunden, wenn die Brennstätte heiß ist. Dann kommt es darauf an, wie feucht das Holz ist. Natürlich sollte man es 2 Jahre trocken lagern, bevor es in den Brennraum wandert. Aber mal ehrlich, das Holz wird in der Regel nicht in einem staubtrockenen Raum liegen bei 25% Luftfeuchte, sondern draußen. Wenn's im Herbst und Winter regnet oder schneit, der Nebel wabert und der Morgentau sich auf alles legt, wird auch das Holz feuchter sein. Es wird empfohlen, vor dem Feuern selbst zu messen. Super! Und wenn das Holz eine Restfeuchte von 30% hat statt 25%, soll man besser im Kalten sitzen bleiben? Und dann kommt es auf die Art des Holzes an. Harte Eichenscheite bringen gewiss ein anderes Messbild als harziges Fichtenholz, gepresste Spanbriketts oder Laubbriketts. Zu diesen Fragen sagt das Gesetz nichts, man wird von der Gnade der schwarzen Zunft abhängig sein oder beugt sich gleich dem Zwang und kauft eventuell einen neuen Holzofen. Nur, wer weiß, wann die nächste Gesetzesverschärfung kommt und den Holzbrand komplett untersagt. Politiker fordern dies ja bereits. Wer investiert schon gern in einen neuen Ofen, wenn dieser in einigen Jahren dann auch verboten ist? Uns wurde von Russland der Gashahn abgestellt. Russisches Öl wollen wir boykottieren. Im April werden die restlichen Atomkraftwerke abgestellt. Die Erneuerbaren machten 2021 erst einen Anteil von knapp 20% am Energiemix aus. Die Wasserstoffwirtschaft gibt es bisher weitestgehend nur in der Theorie. Energiespeicher gibt es kaum. In dieser Situation sollte die letzte Stufe des Bundesemissionsschutzgesetzes ausgesetzt werden, ein Moratorium bis 2030 muss her. Deutschland verhält sich wie ein Kleinkind, das alles auf einmal will und dem man mühsam erklären muss, das geht jetzt aber nicht. Welche Alternativen gibt es? Es kann doch niemand im Ernst glauben, dass wir ruckizucki in wenigen Monaten ganz Deutschland auf die derzeit einzig akzeptierte Alternative umstellen können, die Wärmepumpenheizung. Neben dem technischen und organisatorischen Können steht auch der Preis entgegen, denn da sind für ein Einfamilienhaus durchaus mal eben 20.000 Euro fällig. Wenn die Heizung am dringendsten gebraucht wird, zum Beispiel bei minus 10 Grad und kälter, muss eine elektrische Heizung zugeschaltet werden. Folgekosten für mehrere Kilowatt pro Stunde werden fällig. Der Kreis schließt sich, der Einzelne hängt wieder am Haken der Energiewirtschaft mit ihren dank Merit Order maßlos überhöhten Preisen. Was bei der Diskussion vergessen wird, auch die Luftwärmepumpe hat ihre Nachteile. Da muss ein riesiger Kasten mit großen Ventilatoren vor dem Haus aufgestellt werden, äußerst hässlich. Oder der Vorgarten, sofern in gewünschter Größe überhaupt vorhanden, muss für die Erdwärmepumpe metertief aufgerissen werden, um Rohre zu verlegen. Geräuschfrei arbeiten die Ventilatoren nicht, Nachbarschaftsstreitereien sind vorgezeichnet. Die Heizung benötigt meistens 400 Volt Drehstrom und 15 Ampere Anlaufstrom sind auch nicht überall verfügbar, vor allem nicht überall auf dem Lande. Zurück zum Hauptargument, der Feinstaubbelastung. Unter Feinstaub versteht man Partikel, die kleiner sind als 10 Mikrometer, ein Mikrometer entspricht einem Millionstel Meter. Nach dem sogenannten Particle-Matter-Standard spricht man bei 10 Mikrometern von PM10. Je kleiner, desto gefährlicher, winzige, inhalierbare Staubteilchen überwinden die Blutschranke und kommen in den Kreislauf, lagern sich in Adern und Organen an, führen zu Plaquebildungen und Entzündungen. So entstehen Bronchien- und Lungenprobleme und nach langem Leiden eventuell COPD und Lungenkrebs, Herz- und Kreislauferkrankungen bis zum tödlichen Infarkt. Angeblich schädigt Feinstaub weltweit mehr Menschen als irgendein anderer Luftschadstoff. Trotzdem sollte die Kirche im Dorf bleiben. Viele Menschen lieben den entfernten Räucherduft brennender Holzscheite. Wenn man böse wäre, könnte man mit gleichem Recht stark parfümierte Damen als Quellen gesundheitsschädlicher aromatisierter Aerosole bezeichnen und die Anwendung von Geruchsstoffen in der Öffentlichkeit nach Emissionsschutzgesetz untersagen wollen. Seit der Steinzeit sitzt der Mensch gern am Feuer und brät sich sein Steak. Über Zehntausende von Jahren war das Feuer für den nackten Affen überlebenswichtig. Er hat daher über Jahrzehntausende die Fähigkeit entwickelt, schädliche Produkte des Holzbrands oder Grillens wie das Acrylamid in der Leber abzubauen. An andere Schadstoffe unserer Industrialisierung wie Weichmacher hat sich der menschliche Organismus dagegen nicht anpassen können, diese sollten daher vorrangig aus der Umwelt verschwinden. Acrylamid wird über das sogenannte Cytochrom-P450-Enzymsystem abgebaut. Es spielt bei zahlreichen Entgiftungsvorgängen in der Leber eine Rolle und hat sich offenbar beim Menschen im Laufe der Evolution besonders stark entwickelt. So verwandelt es hochgiftige Kohlenwasserstoffverbindungen aus der Holzverbrennung in wasserlösliche Moleküle. Die können dann über den Harn ausgeschieden werden. Im Winter viel Kohl und Brokkoli zu essen erleichtert den Abbau von Rauchgiften. Die Alten wussten, was gut für uns ist, während der Heizsaison ab und zu eine fette Kohlsuppe, das hält gesund. Feinstäube haben während der, bei uns, besonders feuchten Winterzeit, wenn der Ofen angeschmissen wird, keine lange Lebensdauer. An der Luft wirken die Staubpartikel als Kondensationskeime, Wasser lagert sich an und das Ganze sinkt zu Boden, weg ist der Staub. Jeder ist außerdem frei, sich zum Filtern der Raumluft ein entsprechendes Gerät zuzulegen, zu Preisen von 50 bis 1000 Euro ist für jeden Geldbeutel was dabei. Viel schädlicher als ein Holzofen sind Zigarettenraucher und selbst Gräserpollen und Schimmelsporen zählen zum Feinstaub und lassen sich wohl kaum durch eine Emissionsschutzverordnung verbieten. An Silvester leisten wir uns Feuerwerkskörper, die ganze Städte mit ihren Giften und Stäuben verseuchen. Feinstaubquellen in Innenräumen sind Laserdrucker, Kopierer, Kerzen, Kochaktivitäten und Staubsauger ohne Mikrofilter. Ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir in unseren Wohnungen nicht mehr kochen dürfen? Ein gewisses Risiko gehört zum Leben. Letztlich geht es um falsche Prioritäten. Die Prioritäten gehören zum politischen Rahmen, den richtig zu setzen die Aufgabe von Politik ist. Von der Atomenergie verabschieden wir uns als erstes bereits im April. Als nächstes sollte es heißen: Raus aus der Kohle, wenn genug erneuerbare Energie verfügbar ist. Dann weg mit fossilem Erdgas, wenn ausreichend Wasserstoff und Biogas da sind. Die Verbrennerautos können verschwinden, wenn genug Ladekapazitäten und Säulen da sind. Dann könnte es Ölheizungen an den Kragen gehen, wenn der am besten staatlich satt geförderte Einbau von Wärmepumpen technisch und praktisch möglich ist. Am Ende, wenn wir genug günstigen Strom aus Erneuerbaren haben, können auch die Holzhöfen aus dichter bebauten Gegenden verschwinden. Aber zum Beispiel bitte nicht aus der alleinstehenden Hütte im Wald. Der gemütliche Holzofen gehört für viele auf dem Land zur Lebensqualität. Stattdessen herrscht die Unlogik oder die jeweilige Lobby. Die Binnenschifffahrt und die Landwirtschaft, die Hochseeschifffahrt und das Militär. Hier werden weiterhin leistungsstärke Dieselmotoren ohne jegliche Abgasfilterung betrieben. Eigentlich ist dies nicht einzusehen, an räumlicher Enge oder zu hohem Gewicht der Filteranlage kann es nicht liegen. Auch Flugzeuge haben keine Katalysatoren und ziehen beim Start oft sichtbar schwarze Rauchfahnen hinter sich her. Warum fangen wir nicht hier mit Regelungen an und drangsalieren stattdessen wieder einmal Otto Normalverbraucher, diesmal wegen einem kleinen Holzofen im Wohnzimmer?